man geht zu den Eltern und man ist wieder 15. In deren Augen. Man wird auch genauso behandelt. Also dieses Bild voneinander hat nie ein Upgrade bekommen. Tatsächlich hat so Wandern und aus dem Rucksack leben und wie du das machst, ne, einfach mal die Hängematte und draußen im Freien, das hat für mich in meinem Leben nie eine Rolle gespielt. Aber es ist nie zu spät, das zu entdecken. Es ist immer die Frage, was man selbst draus macht. Und du findest auch die Stellen, in denen es mal nicht so overcrowded ist. Ich habe sie ganz anders kennengelernt, ne? Und das ist so ein Geschenk. Viel witziger, viel abenteuerlustiger, als ich jemals gedacht hätte. Aber dass ein Glücksgefühl, das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben erlebt, so intensiv ist und so lange bleibt, es ist für mich heute noch unerklärlich, woher das kommt. Also ich würde jetzt sagen, das war mehr als die Summe der Teile.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und habe heute eine Stunde voller unterhaltsamer Draußen-Momente, voller Inspiration zum Draußensein, zum Aufbrechen, aber auch eine Stunde mit durchaus tiefgründigeren Gedanken für dich. Es gibt einen Gast für die heutige Podcast-Folge und vielleicht kennst du diesen Gast. Das ist Tobi Schlegel. Tobi war einige Jahre Moderator beim damaligen Musiksender Viva, hat dort mit 17 Jahren angefangen zu moderieren, 2 Jahre vor seinem Abitur und auch danach viele verschiedene Formate im deutschen Fernsehen moderiert. Unter anderem Extra 3 im NDR, eine Satiresendung, und Aspekte, das Kulturmagazin im ZDF. Irgendwann hat er sich entschieden, dem Mediengeschäft nicht komplett in den Rücken zu kehren, aber nochmal richtig umzusatteln, etwas ganz anderes zu machen, etwas, von dem er den Eindruck hatte, dass es nochmal etwas ehrlicher und gesellschaftlich relevanter ist als das Fernsehgeschäft. Was das ist, das wirst du in unserem Gespräch gleich erfahren. Über das, was Tobi jenseits der Medienwelt erlebt, hat er auch irgendwann angefangen, Bücher zu schreiben. Jetzt ist vor wenigen Tagen gerade sein neues Buch erschienen. Und darin erzählt er, wie er mit seiner Mutter den Jakobsweg gegangen ist. Als ich das erste Mal von diesem Buch hörte, die Buchverlage kündigen immer schon einige Monate im Voraus an, welche Bücher wann erscheinen werden, habe ich Tobi sofort eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, pass auf, lass uns bitte darüber im Podcast sprechen. Tobi wusste, wer ich bin und offenbar war ich auch der Erste, der angefragt hat. Insofern hat er gerne direkt zugesagt und wir haben schon vor einigen Monaten verabredet, dieses Gespräch zu führen, was wir jetzt gerade getan haben. Und du kannst dieses Gespräch jetzt hören und kannst auch erfahren, wie das war für Tobi mit seiner Mutter, die deutlich über 70 ist, den Jakobsweg zu wandern. Über 700 Kilometer bis nach Santiago de Compostela. Du wirst erfahren, warum die beiden das gemacht haben, obwohl Tobi eigentlich gar kein leidenschaftlicher Wanderer ist. Und dahinter steckt tatsächlich eine ganz schöne, eine ganz wichtige Botschaft. Du wirst erfahren, wie nervig und anstrengend der Jakobsweg sein kann, aber auch wie viel immateriellen Reichtum er dir geben kann. Leichtes Herz und schwere Beine, so heißt das Buch von Tobi Schlegel dazu. Alle Infos zu dem Buch gibt's wie immer, wie zu allen Themen aus den jeweiligen Podcast-Folgen im Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Den kannst du abonnieren unter christoförster.com/frei raus. Das Buch gibt's aber auch überall mit diesem Titel, da, wo es Bücher gibt. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Gespräch, kann dir wirklich nur ans Herz legen, das bis zum Ende zu hören, damit das Herz ein bisschen leichter wird, auch wenn die Beine hin und wieder mal schwer sind. Bevor wir da jetzt aber reingehen, atmen wir noch einmal tief durch. Deutschland hat gewählt und ich will jetzt die Wahlergebnisse hier gar nicht bewerten. Nur so viel grüne Politik wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren ein bisschen weniger Gewicht haben, wie es aussieht. Deshalb, aber auch völlig unabhängig von der Partei, die du wählst, ist es umso wichtiger zu schauen, was kannst du selbst tun, um dazu beizutragen, dass wir als Weltgemeinschaft nachhaltiger leben. Und eine Möglichkeit ist, zu einem Naturstromanbieter zu wechseln. Ich selbst bin seit einigen Jahren Kunde bei Naturstrom. Naturstrom bezieht den Strom zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen in Deutschland. Ohne irgendwelchen Schmuh und Grünwäscherei. Und es ist sehr einfach, zu Naturstrom zu wechseln. Einfach ein Formular ausfüllen im Internet, dauert 5 Minuten. Und die ganzen weiteren Formalitäten wie die Abmeldung bei deinem bisherigen Anbieter übernimmt Naturstrom für dich. Wenn du dir das Angebot von Naturstrom ansehen möchtest, dann guck vorbei auf naturstrom.de/frei raus. Da findest du auch Informationen zu dem Startguthaben, was du bekommst, wenn du als Frei-Raus-Hörerin zu Naturstrom wechselst. Übrigens hat Naturstrom auch Gas im Angebot. Du könntest Naturstrom also auch als deinen neuen Gasanbieter wählen. Auch dazu gibt's die Infos unter naturstrom.de/frei-raus. Tobi, moin, herzlich willkommen.
Christo, moin, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich danke dir für deine Zeit, dass wir sprechen können über den Jakobsweg. Du bist mit deiner Mama den Jakobsweg gelaufen.
Ja.
Wer hat denn die Idee aufgebracht?
Ja, nicht ich. Also ich muss dazu sagen, das ist etwas, was ich nie gedacht hätte, dass ich das mache. Ich bin nicht der Wanderfreund gewesen. Ne? Ich bin gar nicht so der Abenteurer gewesen. Und meine Mutter ist sehr gläubig und die hatte diesen Lebenstraum und zwar schon immer. Und das kam immer wieder hoch, hat sie mal angesprochen. Ah, den Jakobsweg, den müsste man doch mal gehen. Und als sie mich mit 73 Jahren gefragt hat, willst du mit, habe ich für mich begriffen in dem Moment, ich bin der Einzige, der ihr das ermöglichen kann. Weil sie braucht eine Begleitung. Es war aber in der Familie keiner mehr da, der das geschafft hätte, beziehungsweise auch die Zeit gehabt hätte, da 36 Tage einfach mal zu opfern. Und ich habe gemerkt, obwohl Wandern eigentlich bis dahin nicht mein Ding war, habe ich gemerkt, das ist eine ungeheure Chance, ihr auch mal die Fragen zu stellen, die ich schon immer stellen wollte und sie mal genau kennenzulernen. Also wenn man ganz ehrlich ist, ist das Verhältnis bisher sehr oberflächlich gewesen. Es war so, dass ich sie immer in der Mutterrolle gesehen habe und gar nicht wusste, wer ist sie eigentlich als Mensch. Und deshalb habe ich diesen Jakobsweg so ein bisschen als Gefäß genutzt, um meine Mutter kennenzulernen, endlich mal kennenzulernen, vielleicht zum ersten Mal kennenzulernen. Und deshalb habe ich gesagt, ja, und wir haben uns auf dieses Abenteuer eingelassen.
Du hast ja so einen Switch in deiner Karriere gehabt vor einigen Jahren, wo du für dich gesagt hast, du möchtest was machen, was gesellschaftlich so ein bisschen relevanter ist, als vor einer Kamera Dinge anzumoderieren, sage ich jetzt mal ganz salopp und zugespitzt. Und hast eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht.
Notfallsanitäter. Das ist die nächste Stufe. Also Rettungssanitäter, es macht aber jeder ordnet das anders ein und das ist auch okay. Aber wenn man so Notfallsanitäter ist, dann kämpft man dafür, dass die Leute das ganz korrekt nehmen. Weil Rettungssanitäter ist eine 3-monatige Ausbildung. Ja. Notfallsanitäter 3 Jahre Vollzeit mit Staatsexamen. Und
der Unterschied dann im Tun sozusagen ist welcher?
Also naja, man ist ja immer zu zweit als Team auf dem Rettungswagen und einer ist immer höher gestellt. Also der eine entscheidet so ein bisschen natürlich immer in Absprache über die Therapie, über die Behandlung des Patienten, ist näher am Patienten. Der andere ist mehr der Maschinist, also benutzt die Geräte und fährt sehr viel. So ist das so ein bisschen aufgeteilt, aber das da sind die Grenzen natürlich schwimmend. Aber natürlich hast du mit einer 3-Jahres-Ausbildung schon ein ganz anderes Wissen als mit 3 Monaten. Und das war mir irgendwie wichtig. Also wenn ich einen Bruch mache, wenn ich erstmal alles hinschmeiße, dann will ich auch Verantwortung haben. Dann will ich das auch richtig machen. Und dann will ich vielleicht auch ein bisschen Chef sein.
Notfallsanitäter, also der korrekte Begriff. So,
genau.
Worauf ich hinaus wollte, warum ich das anspreche, ist, Hat diese Auseinandersetzung, eine viel intensivere Auseinandersetzung auch mit Tod, Vergänglichkeit, du hast ja immer wieder auch solche Situationen erlebt, in denen es wirklich dann darauf ankommt, auf Leben und Tod, hat das dazu geführt, dass du vielleicht auch ein neues Bewusstsein dafür bekommen hast, so hey, das Leben kann dann auch mal irgendwann vorbei sein, manchmal schneller als einem lieb ist und aus dem Grund nochmal vielleicht auch einen anderen Blick auf das Verhältnis zu deiner Mutter, die ja dann auch, naja, älter wird, wie wir alle, ne?
Ja, das stimmt. Also ich lebe viel mehr im Jetzt. Das ist eigentlich das Schöne, wenn man mit dem Tod konfrontiert wird, dass man merkt, das Leben ist endlich, kann von heute auf morgen vorbei sein. Das kann einen erschrecken, aber das kann auch den umgekehrten Effekt haben, dass man es umso mehr nutzt. Und so lebe ich eigentlich momentan. Als wäre es immer der letzte Tag. Und das ist eigentlich ganz schön. Das ist total intensiv. Und natürlich ist es auch so. Und deshalb ist das ja ein Riesenthema, dass ich dann mit diesem Buch auch aufmache, einfach diesen Appell in die Welt zu schießen, nochmal, bevor es zu spät ist, bevor die Eltern das nicht mehr können, nochmal was mit den Eltern zu erleben, rauszugehen aus dem Alltag, sich die einfach zu schnappen und dann einfach in dieser Situation, in der man Zeit hat, die Fragen zu stellen, die man schon immer stellen wollte. Und ich glaube, dass das nicht einfach so am Wochenende passieren kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass man so ein bisschen aufeinander angewiesen ist, dass man ein gemeinsames Abenteuer erlebt. Und ich habe es ja auch tatsächlich passieren lassen. Also diese Fragen, ich habe mir da welche aufgeschrieben vor dem Trip, die habe ich alle zerrissen. Die wollte ich gar nicht mehr haben, weil das war für mich so gezwungen. Ich wollte es dann einfach passieren lassen. Also ich war an ihrer Seite, ich war ihr Begleiter. Ich war auch teilweise ihr Notfallsanitäter, damit ihr nichts passiert. Also den Druck hatte ich auf meinen Schultern. Ich wollte aufpassen, dass da tunlichst nichts passiert. Es gab auch ein, zwei Momente, da hätte ich beinahe gesagt, wir machen jetzt hier Abbruch. Das ist für alle das Beste. Und ohne es jetzt groß vorwegzunehmen, ich habe sie wirklich... Ich habe sie ganz anders kennengelernt, ne? Und das ist so ein Geschenk. Also ich habe sie viel, viel witziger, viel abenteuerlustiger kennengelernt, als ich jemals gedacht hätte. Die hat sich ja da so ein bisschen als ich nenne es einfach mal Tochter von Chuck Norris entpuppt, als Actionheldin. Sie war die Heldin. Ich war der, der immer gejammert hat. Aber ich war an ihrer Seite und bin ich auch geblieben. Und ich habe sie auch verletzlicher kennengelernt. Das war das Schöne, dass ich so hinter ihre Fassade blicken konnte. Das hätte ich auch nicht gedacht. Deshalb hat sich das so unfassbar gelohnt. Das war so toll, dass wir dieses Abenteuer eingegangen sind. Obwohl alle, dass das Umfeld gesagt haben, ihr seid so zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, das wird ordentlich krachen.
Hat Vorsicht. Es gekracht im Vorfeld, also in all den Jahren, du bist ja wahrscheinlich irgendwann ausgezogen von zu Hause, ja, und dann ist es ja oft so, dass man da so stehen bleibt in der Rollenverteilung, ja, dass die Mutter oder die Eltern generell in der Rolle bleiben, die sie damals hatten, einfach zu dem Zeitpunkt, ich bin hier weg, wir sind nicht mehr aufeinander angewiesen, wir machen jetzt so, ja, jeder doch sein eigenes Ding und andersrum ja genauso manchmal, ja, dass man selbst dann noch aus der Perspektive der Eltern genau derjenige ist oder diejenige, die damals ausgezogen ist und in die Welt gezogen ist, in der Zeit dazwischen so, hat's da oft gekracht oder war das eher so eine Nichtbeziehung?
Das war eher so eine, ja, man schätzt sich, aber es ist so ein bisschen egal, was der andere macht. Also man bringt sich, wenn man sich sieht, wieder auf den neuesten Stand, ne? Aber Oberfläche. Und das hat mich nicht wirklich glücklich gemacht. Das hat mich auch am Anfang nicht interessiert. Und es ist tatsächlich so, wie du sagst, ne? Man geht zu den Eltern und man ist wieder 15. In deren Augen. Man wird auch genauso behandelt. Also dieses Bild voneinander hat nie ein Upgrade bekommen. Das hat nur dieser Weg, diese gemeinsame Erfahrung hat es jetzt geschafft, das Ganze wieder auf Augenhöhe zusammenzubringen. Also ein Upgrade 2.0 voneinander, dass man eben nicht mehr 15 ist, dass ich nicht mehr der Chaot bin, der die Pizzaschachteln da noch im Zimmer liegen hat und dass man mit mir auch tiefer gehende Gespräche führen kann. Das hat sie, glaube ich, jetzt endgültig gemerkt.
Musstest du dir vorher vornehmen oder manchmal dann auch auf die Zunge beißen unterwegs, jetzt zum Beispiel keine Vorwürfe zu machen? Weil das ist ja auch was, wo man sagen kann, ja, jetzt arbeiten wir mal richtig auf hier. Jetzt sage ich mal alles, was ich immer schon sagen wollte. Ja. Aber so das im ist Kopf eben vorher oder war das, wo du gesagt hast, nee, das lasse ich lieber. Ich will hier mal ganz das, vorsichtig mit
genau, das war dieses Erzwungene, was ich dann nicht wollte. Ne? Ich wollte es passieren lassen und ich habe dann wirklich, ich habe meinen Kopf gelöscht. Und geguckt, ob das alles hochkommt, was wir ansprechen wollen. Und es ist alles hochgekommen. Aber alles zu seiner Zeit. Und das passiert eben nicht. Deshalb sind wir bei diesem Wochenende. Das passierte nicht nach 2 Tagen, sondern so die erste richtige Unterhaltung war so nach 4, 5 Tagen. Da haben wir schon über den Tod gesprochen. Dann haben wir darüber gesprochen, wer sie eigentlich war früher, welche Träume sie hatte und welche sie jetzt noch hat. Und dann ging es auch irgendwann richtig an das Eingemachte. Das war dann aber wieder ein ganz anderer Tag, dass wir beispielsweise über ein großes Thema in der Familie gesprochen haben. Sie ist vor 15 Jahren an Krebs erkrankt und dass wir das nie aufgearbeitet haben und alles immer so weggeschwiegen haben. Und selbst diesen Klopper haben wir dann angesprochen und aufgearbeitet. Und das hat auch wehgetan. Also es hat auch mir wehgetan, weil ich weiß, dass ich da in der Situation nicht vollends für sie da war und auch ganz anders hätte agieren müssen. Also es war für beide Seiten teilweise auch schmerzhaft. Aber es war so gut, das mal auszusprechen.
Ich habe beim Lesen so manchmal das Gefühl gehabt, dass es tatsächlich, und es ist ja ganz unterschiedlich immer das Verhältnis, in jeder Familie anders, in jeder Mutter, Sohn oder Vater-Tochter-Beziehung, dass manchmal ihr, du fast schon Dinge als, ich sag mal, so einen emotionalen Durchbruch gefeiert habt, wo andere vielleicht sagen würden, ich will gar nicht sagen ich, das ist ja jetzt völlig normal, weißt du, also... Mhm. Wenn du sagst, ihr habt über den Tod gesprochen, dass du möglicherweise nicht so da warst, dass es dann gar nicht so tief reingeht zu sagen, Mensch, es tut mir leid und man legt sich weinend in den Arm, sondern dass schon das mal ansprechen schon ein ganz schöner Schritt für euch so war, hatte ich das Gefühl, ohne das werten zu wollen. Ne? Und vielleicht ja aber auch ganz bewusst dann für dich nochmal eine Frage, wie schreibe ich das auch alles auf, vielleicht gar nicht so gewollt, so eine Schwere, so eine Tiefgründigkeit unbedingt da reinbringen wollen, sowas Philosophisches, sondern eher so ein, ey, mach doch einfach mal was zusammen und erlebt mal was zusammen, redet mal ein bisschen über die Dinge und das bringt einen schon ein ganzes Stück weiter, ohne dass man da jetzt zu viel unbedingt mit der Brechstange will.
Also ich hatte tatsächlich Lust, mal was eher leichtfüßigeres zu machen und ich habe ja viel über Tod und Trauer und Leid geschrieben, Notfälle, über Blut, war jetzt tatsächlich mal froh, in das Helle einzutauchen, nicht nur in das Düstere. Aber ich finde, die Tiefe hat es trotzdem, weil es so ein bisschen nebenbei passiert, so ein bisschen nicht gewollt, sondern da ist mal ein Handrücken, der berührt wird, sozusagen, als Kleinigkeit. Oder da ist mal diese Situation, die, glaube ich, unser Verhältnis auch ganz gut beschreibt, als ich wirklich einmal zusammengebrochen bin, warum auch immer, mir ist schwarz vor Augen geworden, ich bin auf dem Boden wieder wach geworden, da hat sie mich ja geschnappt und in die Herberge, die war Gott sei Dank schräg gegenüber, hat sie mich rübergeschleppt ins Zimmer und hat mir dann gesagt, ich bin so stolz auf dich. Und in der Situation, das ist ja ein völlig verrücktes Bild, das müsste eigentlich umgekehrt sein. Also die Frau ist fast 30 Jahre älter als ich und schleppt mich ins Zimmer. Das ist irgendwie, fühlt sich das falsch an. Und dann sagt sie auch noch, ich bin so stolz auf dich. Und dann muss ich ja eigentlich sagen, nein, ich bin so stolz auf dich. Und das konnte ich aber in dem Moment nicht sagen, weil wir so eine lange Vergangenheit hatten und uns das nie gesagt haben. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, was Eltern ihren Kindern und umgekehrt sagen sollten. Ich bin stolz auf dich, so wie du bist. Und es hat mich völlig konsterniert aus den Socken gehauen und ich wusste nicht, wie ich in dieser Situation reagieren soll. Und das war mir aber wichtig, diese Hilflosigkeit dann auch zu beschreiben. Und was für ein Geschenk ist es, dass ich das wenigstens aufschreiben konnte, dass meine Mutter im Nachhinein, als sie es dann gelesen hat, gemerkt hat, oh, das wollte er eigentlich sagen. Er ist ja stolz auf mich. Wie schön. So, das hat mir ganz gut getan. Und gleichzeitig, wenn du jetzt sagst, es ist eher das Helle oder es ist eher dieses positive Abenteuer. Ich hatte total Angst, ne? Also ich meine, du kennst jetzt meine Mutter noch nicht so gut, aber ich hatte total Angst, weil wir haben nie über Gefühle gesprochen. Wir haben immer so eine Art Fassade da vor uns hergetragen und ihr war auch immer wichtig, was die Nachbarn denken.
Die waren ja nun Gott sei Dank nicht da.
Ja, Moment, aber ich habe das ja alles so aufgeschrieben. Ich habe ja so aufgeschrieben, wie es ist. Und ich habe unsere Gespräche notiert. Ich habe über ihre Krebserkrankung beispielsweise gesprochen oder über die Momente, als sie auch vor lauter Erschöpfung vor meinen Augen geweint hat. Und ich hatte so eine Angst, dass ich dieses Manuskript zurückkriege und überall hat sie Dinge durchgestrichen und gesagt, hey, das kannst du nicht.
Wie so ein Fußballspieler, wo so ein Interview redigiert wird und nichts mehr übrig bleibt am Ende.
Was sollen die Nachbarn sagen, mein Junge? Und Gott sei Dank, also wie toll, wie cool ist sie? Und sie sagt, nee, das ist ja genauso passiert, das können wir auch so stehen lassen. Also sie hatte eine Stelle, die ich umschreiben musste, Ich habe am Anfang gesagt, sie kann kein Englisch und deshalb hat sie ja auch jeden auf Deutsch angequatscht, egal aus welcher Nation der kam, und hat mit Händen und Füßen probiert, so den gesamten Weg zu kommunizieren. Und das hat sie tief getroffen. Ich kann kein Englisch, weil sie hat ja eigentlich Englisch in der Schule. Aber sie konnte es nicht anwenden. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, der Satz muss heißen, ihr Schulenglisch ist eingerostet. Statt, sie kann kein Englisch. Das ist die einzige Änderung. Ansonsten ist das so durchgerutscht und ich bin total froh darüber. Es ist wirklich, mir war das ganz wichtig, dass eben auch diese Tiefen da drin sind und die Verletzlichkeit, trotz allem, was da Positives passiert. Und das wäre für mich sonst nicht rund gewesen, das wäre keine ehrliche Geschichte gewesen. Deshalb, es gibt genauso viel Verletzlichkeit und auch Leid, genauso wie auch Glück in dieser Geschichte.
Ja, aber das ist das Schöne. Was mir aufgefallen ist, ist wirklich aus meiner Sicht erfrischend nüchtern aufgeschrieben und nicht so bedeutungsschwanger. Ja, nochmal hier, da nochmal was reinbringen, wo man es unbedingt nochmal auf eine andere philosophische Ebene muss oder so. Du hast einfach beschrieben, was ihr erlebt habt,
genau, worüber
ihr gesprochen habt. Und da war ja viel dabei. Und es ist ja immer relativ, wie tief man dann geht. Ne? Wenn es vorher sehr oberflächlich war, wenig emotionale Nähe da war, dann ist das ja schon ganz schön viel. Ja, so wie du es aufgeschrieben hast. Aber ihr habt keine Familienaufstellung gemacht. So hättest du ja auch sagen können, wir machen mal ein Abenteuer, wir wollen mal ein bisschen was klären. Sondern ihr habt einfach gemeinsam was erlebt, seit diesem Jakobsweg gelaufen. So ein Traum von deiner Mutter, hast du gesagt.
Ja.
Ihre Idee. Jetzt hast du aber auch eine Vergangenheit als Pfadfinder.
Mhm.
Ich weiß, dass du unter anderem den Film über meine Reise gesehen hast durch Deutschland.
Ja.
Ja. Gibt es da doch ein Interesse von deiner Seite aus für dieses Thema draußen, Natur, aus eigener Kraft einen Weg zu gehen?
Ich glaube, es gibt so ein Grundgefühl wie bei jedem gerade, der das hier hört. Da musst du ja nur einmal die Tagesschau gucken. Hast du sofort das Gefühl, Ich muss hier mal raus, Eskapismus, wie wichtig ist das und wie heilend kann die Natur sein? Das wusste ich. Und du hast ja eben auch meine Vorgeschichte genannt, dass ich gerade sehr viel auch im Blaulichtbereich tätig bin und da Dinge sehe, die man manchmal schwer verarbeiten kann. Und ich habe das natürlich auch für mich genutzt, mal rauszukommen, weil ich schon merke, dass all die Dinge, die ich in den Einsätzen sehe, so sehr man die irgendwie durch Schreiben verarbeiten kann oder durch Gespräche, die bleiben trotzdem im Hinterkopf und stapeln sich da. Und damit man einsatzfähig bleibt, braucht man diese Pausen unbedingt. Und ich habe auch gemerkt, ich brauche die Pausen, also die Not nach längeren Pausen wird größer. Und es ist mir ein totales Vergnügen, da einfach mal alles stehen und liegen zu lassen und ab in die Natur. Also ich wusste wirklich, das wird heilsam werden und ich habe mir erhofft, dass ich da eine neue Stärke finde da draußen und mit einem ganz anderen Urvertrauen und einer ganz anderen Resilienz zurückkomme, dass ich wieder bereit bin für auch düstere Geschichten, die ich da erlebe. Und genauso ist es auch passiert. Ne? Also das ist schon, ich habe da auch was für mich entdeckt, ganz einfach. Also welchem Abenteurer erzähle ich das? Wie toll das ist, dass man nur aus den Dingen leben kann, die man im Rucksack ist. Ne? Das ist eine unglaubliche Erkenntnis. Und genau das ist dann auch passiert, dass ich mir gedacht habe, was hast du für einen Scheiß in deiner Bude? Wie viele Dinge, die du eigentlich gar nicht brauchst? Und ich habe wirklich, das Erste, was ich gemacht habe, ist, als ich angekommen bin, habe das Auto vollgepackt und bin zum Recyclinghof und habe so ein bisschen mein Leben ausgemistet, weil ich gemerkt habe, das blockiert eher, als dass es befreit. Und das war ein echt gutes Gefühl.
Wie viel Natur war denn der Jakobsweg tatsächlich? Wie viel Natur hat er bereit gehalten? Weil er ist ja durchaus auch ein Weg, der viel begangen ist, ja,
ich weiß,
ordentlich was los ist.
Ja, die richtigen Wanderer sagen ja auch, oh Gott, nicht der Jakobsweg, das ist ja komplett überrannt. Und du hast ja auch jedes Jahr neue Besucherrekorde auf diesem Weg. Es ist, musst du mal recherchieren, das ist so verrückt, wie viel Tausende da Erlösungen suchen auf diesem Weg.
Und Einsamkeit ja manchmal suchen, die sie dann, schwer zu, schwer finden einfach. Gerade dann, wenn es ums Übernachten geht oder so und du dann abends doch wieder die gleichen Leute triffst, die du 3 Tage vorher schon getroffen hast. Das hat ja auch total was Positives, kann, aber so stelle ich es mir vor, auch ganz schön nerven manchmal, oder?
Total, das ist die Achillesferse. Also erstens will ich dazu sagen, ich war überrascht von diesem Jakobsweg, dass er trotz des Überlaufenseins dir die Möglichkeit bietet, deinen eigenen Weg, deinen eigenen Rhythmus zu finden und auch die Natur zu finden. Du kannst, wenn alle an dir vorbeirasen, da ist ja mittlerweile ein Tempo, die stehen ganz früh morgens auf und rasen sozusagen diese Strecke. Dann waren wir aber die, die angehalten haben, die langsam gegangen sind. Ich wurde sogar von Rentnern überholt. You are such a young guy, why are you so slow? Musste ich mir dann anhören. Und wir haben uns die Natur angeguckt. Und das geht. Du kannst, es ist immer die Frage, was man selbst draus macht. Und du findest auch die Stellen, in denen es mal nicht so overcrowded ist. Die letzten 100 Kilometer, das muss man ganz ehrlich sagen, das gehen ja auch viele, um noch diese Urkunde zu kriegen, ist natürlich die Hölle. Da kannst du nirgendwo mehr in eine Bar gehen, da gibt's nichts mehr. Das ist, das kannst du nicht auf Toilette gehen.
Das sind am Ende dann aber nur 4 Tage oder 5 Tage.
Genau, ne? Aber die Zeit.
Ihr wart unterwegs 35, glaube ich.
Ne? Ja, also der ganze Trip hat 36 Tage gedauert, genau, und dann hingeflogen zurück und ich glaube 34 Wandertage tatsächlich. Du kannst aber was Gutes draus machen. So, die letzten 100 Kilometer sind eine Pilgerpolonaise, ja.
Der Camino Frances war es, ne? Der Vollständigkeit halber noch, also der klassische Jakobsweg, ungefähr 700 Kilometer.
Na, 800 Kilometer, es war die große Frage, wo starten wir? Weil ich war vorher beim Hausarzt mit meiner Mutter. Und meine Mutter hat tatsächlich, und das muss man sagen, eine Herzinsuffizienz. Das heißt, zu viel Belastung, zu viel, wenn es so Berge gibt, meinte der Hausarzt, Vorsicht. Und dann hatten wir großen Respekt vor dieser ersten Phase, den Pyrenäen. Das sind ja 2-3 Tage. Und dann haben wir gesagt, im Familienrat, okay, nee, das überspringen wir jetzt mal. Wir fangen in Pamplona an. Das sind dann 713 Kilometer noch immer, die übrig sind. Ohne aber zu wissen, dass der höchste Berg, die höchste Stelle des Caminos ja noch kommt. Also das
vorher
wäre
es wahrscheinlich hauptsächlich bergab gegangen in den Pyrenäen.
Also da ist tatsächlich noch nach 24 Tagen kommt das Cruz de Ferro, das Eisenkreuz, und du bist da auf 1500 Metern. Und hätten wir das gewusst, hätten wir, glaube ich, noch nicht mal den kleinen Sprung da machen müssen am Anfang. Aber es ist wirklich, also ich habe den sehr positiv in Erinnerung, und auch wenn natürlich die Nächte immer hart sind, das ist der Punkt, der wirklich die Achillesferse ist, dieses Wegs. Es ist eine große Kraftanstrengung. Du willst die Natur genießen, du musst deine Dinge schleppen, aber du kommst nicht zur Ruhe. Ich bin in diesen Herbergen nicht glücklich geworden, aufgrund der Lautstärke auch. Ich hatte Oropax dabei, aber es war echt, wow. Es war nicht ohne, also dass da teilweise Pilger auch um Mitternacht, obwohl die Türen dazu sind, aber die trinken dann noch in der Küche Wein, kommen dann um Mitternacht erst in diesen Schlafsaal und beziehen dann erst ihr Bett. Natürlich mit dem entsprechenden Geräuschpegel. Und es gibt andere Pilger, die halt wieder um 4:30 ihren Wecker gestellt haben, meistens auch so einen Handywecker, den man dann laut hört. Und da stehen sie auch schon wieder auf. Das sind dann die anderen, die ganz früh los wollen. Das heißt, das Zeitfenster ist nicht so groß zu schlafen. Und die andere Alternative, meine Mutter hat gesagt, wir gehen nicht ins Hotel, aber wir könnten auch mal in eine Pension gehen. Das war unser Deal. Also der Deal war, wir gehen jeden Meter und wir gehen nicht in ein Hotel. So. Und in diesen Pensionen war es dann teilweise so, wenn du ein Doppelzimmer da buchst, hast du auch nur ein großes französisches Bett. Und dann habe ich mich wiedergefunden mit meiner Mutter in diesem Bett. Du hast teilweise nur eine große Bettdecke, teilweise auch nur ein Kissen. Und da habe ich mich dann wieder zurück in den Schlafsaal gewünscht. Also sie ist sofort immer eingeschlafen und ich habe so an der Decke gezogen und habe sie dann neben mir gehört und fand diese Nähe dann auch sehr eng und manchmal so merkwürdig, dass ich da auch schwer in den Schlaf gefunden habe. Also das Schlafen, das war wirklich ein Kampf. Ja, das war nicht so einfach.
Du sitzt hier aber heute mit einem Jakobsweg-Hoodie.
Ja, für dich habe ich den extra also angezogen.
Ist das Zeichen hier drauf? Das heißt, ich gehe mal davon aus, du bist ein Fan mittlerweile, ja, vom Weg oder
also den habe ich für teuer Geld mir andrehen lassen und ich habe gedacht, ich muss ihn auch mal anziehen. Jetzt habe ich ihn für dich
heute
angezogen.
Ist er, jawohl, heute ist der Tag. Weiß ich das sehr zu schätzen. Aber ja, die Frage vielleicht an
und
der
Stelle.
Und wir
sind ja nochmal, ich will dich da nicht unterbrechen, aber ich mache es. Wir sind ja nochmal hin, apropos Fan, ne? Wir sind ja nochmal, also meine Mutter hat mich dann nochmal. Nee, sondern meine Mutter, die hat's ja wirklich gepackt. Ich habe ja gedacht, man erfüllt ihr diesen Lebenstraum, Bucketlist, abgehakt und alles ist gut. Mhm. Aber die ist jetzt erst recht angezündet. Ja. Das ist das Problem. Sie hat gemerkt, sie schafft das ja noch mit ihrem Alter. Und deshalb gibt's jetzt öfter mal die Telefonate, dass sie mir sagt, wie wär's, lass uns dann nochmal losziehen. Und wir sind ja letztes Jahr auch dann nochmal losgezogen und sind die letzte Strecke gegangen, Santiago de Compostela bis ans Ende der Welt, Kap Finisterre.
Also der Jakobsweg endet ja eigentlich an der Kirche, ne, in der Kathedrale,
genau,
in Santiago de Compostela, aber dann geht's noch mal weiter bis ans Ende der Welt, einfach noch ein Stückchen Richtung Meer.
So, genau. Nannte man sie.
Wo dann das Land zu Ende ist.
Wo dann das Land zu Ende ist und es geht die Klippen abwärts in den Atlantik und das sind dann nochmal so 90, 100 Kilometer, die man da geht, nochmal eine Woche und die sind wir auch nochmal gegangen, weil wir gespürt haben, dieses Wandern bringt uns ganz viel, weil wir wieder Bock aufeinander hatten.
Gutes Zeichen.
Und weil wir einfach gemerkt haben, da geht jetzt noch mehr. Ich kann zwar nicht, ich hoffe, du gibst mir gleich deine Nummer und dann kann ich das weiterleiten an meine Mutter, wenn die mal wandern will, dass sie nicht immer mich anruft, sondern vielleicht auch mal dich.
Ich habe noch eine ganz andere Idee. Ich gebe dir die Nummer von meiner Mutter.
Ja.
Und dann gucken wir mal, ob wir die beiden.
Ist die noch, kann die noch gut?
Meine Mutter ist noch ganz gut zu Fuß, ja.
Ja, und auch eine Altersklasse.
Ja.
So Mitte 70.
Jünger, ich glaube, ein paar Jahre jünger.
Okay.
Ja. Ja, sind zwei, drei Jahre auseinander. Ja, vielleicht ist das eine Idee.
Weil sie ist ja noch verheiratet. Also ich finde jetzt auch einen Mann schwierig. Ne? Mein Vater schafft das halt nicht mehr. So, das will er nicht. Das ist nichts für ihn. Aber so eine Wanderpartnerin, das wäre schon toll. Ja, weil alleine will sie nicht losziehen. Und mein Leben ist halt zu unstet, dass ich mir da so ganz viele Freiräume immer nehmen könnte. Aber tatsächlich hat es mich auch angezündet. Also das
du
kann
hast
ich
vom
jetzt mal
Wanderrausch
sagen.
Geschrieben. Ja, der Wanderrausch. Wann kommt der? Wie fühlt er sich an?
Das war sehr unverhofft, dass das passiert ist. Also ein unglaubliches Glücksgefühl. Ich habe das ja dokumentiert, also für mich so notizmäßig niedergeschrieben. Es ist dreimal passiert, ne? Und zwar, also es war auch super schwer zu beschreiben, ein unfassbarer Glücksrausch, der durch den Körper jagt, alles kribbelt und der bleibt dann sogar längerfristig bestehen. Also der erste war so nach einer Stunde, weil es dann auch zu kalt wurde, wieder weg. Trotzdem eine Stunde. Der zweite und dritte mehrere Stunden. Und das ist für mich bis heute, Christo, klär mich auf, es ist unerklärlich, wie das passieren konnte. Ich kenne das vom Joggen. Irgendwann kommt so ein Wander-High, also Jogging, Runner's High, ne? Dass man sozusagen, dass es nicht wehtut. So. Aber das ist ein Glücksgefühl. Das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben erlebt. So intensiv ist und so lange bleibt. Es ist für mich heute noch unerklärlich, woher das kommt. Und ich möchte auch, also ich würde jetzt sagen, das war mehr als die Summe der Teile. Und möchte auch was, obwohl ich nicht im Verein Kirche zu Hause bin mehr, sagen, das hätte auch was Spirituelleres sein können. Ich will es jedenfalls nicht ausschließen. Ich kann es mir bis heute nicht erklären.
Naja, spirituell ist ja nicht immer gleich Kirche, würde ich jetzt sagen.
Ja klar, ja, ja.
Sondern
also deshalb
es gibt
mehr
einfach
die Summe
Dinge,
der Teile,
die sind dann so sehr schwer in Worte zu fassen, schon mal gar nicht. Ja, aber manchmal auch gar nicht so richtig zu erklären, glaube ich, wissenschaftlich. Ja, was auch immer es das dann ist. Es gibt so den Begriff der Unverfügbarkeit auch, dass Dinge da, also gerade Gefühle, Momente, Zustände halt passieren und du einfach, ja, du kannst so ein bisschen dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass das eintritt, aber ob es dann wirklich passiert oder nicht, das ist halt diese Unverfügbarkeit, ne? Das passiert dann oder passiert nicht. Ich habe neulich gerade eine ganze Podcast-Folge gemacht zum Thema Flow-Erleben. Mhm. Ne? Das ist ja so ein Begriff, den so ein tschechisch-amerikanischer Wissenschaftler in den 70ern schon mal geprägt hat, der jetzt mal ganz vereinfacht sagt, die Wahrscheinlichkeit ist, dass so ein Flow-Zustand erreicht wird, dann besonders gegeben, wenn du eine Herausforderung hast, aber auch eine gewisse Fähigkeit. Also wenn du dir so ein Koordinatensystem anguckst, ne, deine Skills sozusagen sind hoch und die Herausforderung ist aber auch hoch und da dann irgendwann, es gibt so einen Kanal, der heißt dann Flow erleben. Also du bist nicht unterfordert, du bist nicht überfordert, aber das, was du machst, erfordert schon deine volle Aufmerksamkeit, deinen vollen Fokus und irgendwie vergisst du alles so um dich herum.
Aber dass es so lange anhält und so intensiv ist.
Ja, das kann schon passieren. Auf der anderen Seite am Ende, wer weiß es, was da alles dann noch mit rein spielt. Ja. Und müssen wir es denn überhaupt erklären? Das finde ich immer. Ne? Also wir wollen ja immer für alles Erklärungen finden, auch wissenschaftlich und irgendwie hergeleitet, gerade wenn es dann nicht religiös ist oder wir da nicht so einen Zugang haben. Aber das vielleicht auch einfach mal zu erlauben, dass das nicht zu erklären ist.
Ja, so, das ist gut.
Finde ich auch immer ganz.
Deshalb ich habe probiert, heilsam. Das zu beschreiben, aber ich, ja, die letzte Erklärung ist auch eigentlich ganz schön, das offen zu lassen. Und es macht, ich kann da jeden verstehen, wenn das wirklich so ist, dass das öfter mal auftaucht, kann ich jeden verstehen, dass das total süchtig macht und dass man wieder los will. Und deshalb wollte ich auch wieder los. Und mir ist das auch egal, es muss nicht der Camino sein. Natürlich hat es seinen Reiz, nochmal diese Nordroute zu gehen, an der Küste entlang Spaniens und dann enden in Santiago de Compostela. Also das fände ich als Herausforderung noch schön. Aber das kann auch im Harz sein. Wander mit mir im Harz. Und wenn dieser Glücksrausch trotzdem um die Ecke kommt, oder hat das was mit meiner Mutter zu tun, mit der Beziehung? Ich weiß es nicht, aber ich würde das gerne nochmal riskieren, weil das hat wirklich gut getan. Ne? Gerade mit dem Hintergrund, was ich in meinem Job so erlebe. Und gerade, ich glaube, würde es jedem gut tun, wenn man sieht, was da auf der Welt vor sich geht. Ne?
Es war aber nicht nur ein einziger leichter Rausch, sondern du hast auch viele Momente beschrieben, die beschissen waren. So, wo du gesagt hast, ey, warum? Was habt ihr eigentlich alle hier für eine romantische Vorstellung von diesem Weg? Was steht in diesen Reiseführern nur? All dies Positive drin, es nervt auch ganz schön.
Total. Wir haben richtig gelitten. Ich hatte ja irgendwann so einen Fetisch, dass ich das Leid dokumentieren wollte, indem ich meine Füße fotografiert habe.
Und das kann ich selber nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst in dem Film, ja, den du dann gesehen hast über meine Deutschland-Tour. Da ist durchaus auch die eine oder andere Aufnahme, Nahaufnahme einer doch sehr großen, sich lösenden Blase an der Ferse zu sehen.
Ja, sowas in der Art hatte ich auch. Das habe ich vorher auch noch nicht gesehen. So ballonartig, dann ist das aufgeplatzt, dann gab es eine Fleischwunde. Also ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber du hast das Leiden an meinen Füßen, allein an meinen Füßen gesehen. Ich habe meiner Lektorin diese Bilder auch vorgeschlagen, aber sie hat gesagt, das kommt auf gar keinen Fall ins Buch, das ist zu heftig. Vielleicht zeige ich das live bei meinen Lesungen, wenn das Publikum es verlangt. Aber nur dann, und die anderen müssen dann halt die Augen zumachen, wenn sie das nicht sehen können. Also tatsächlich hat das wirklich wehgetan, und das ist das sind wirklich nicht nur Fußschmerzen, sondern das ist ein Leid, aber das gehört natürlich dann auch irgendwie, im Nachhinein romantisiert man das dann wieder, ne? Aber während man dabei ist, ist man wirklich genervt, und wir konnten auch nicht nochmal einen hören, der Buen Camino zu uns sagt. Also da wären wir beinahe durchgedreht. Und dieser Weg oder dieser Zustand, in dem man dann ist, der macht teilweise einen noch aggressiv. Also ich habe ja zusammen mit meiner Mutter geflucht. Die hat laut Scheiße gerufen, ich habe auch laut Scheiße gerufen, es war uns egal, ob die Pilger dann da waren. Wir haben zum Beispiel auch gesehen, bei diesem Bergdorf Fontsabadon, dass da Pilger, die nicht fußkrank waren, haben von unten den Bus genommen nach oben. Wir sind den Tag hochmarschiert, über 1500 Meter, und wir konnten es nicht verstehen, dass die so tricksen. Wir empfanden das als großen Betrug. Meine Mutter hat geschrien, schämt euch. Und wir waren kurz davor, uns mit den Walking Sticks auf sie zu stürzen und sie büßen zu lassen. Ist natürlich totaler Quatsch. Also jeder soll das machen, wie er das schafft. Ne? Es geht darum, irgendwie anzukommen. Dann haben wir auch irgendwie wieder durchgeatmet. Aber man hat diese Phasen, und da muss man dann auch durch. Ja. Und jeder muss da pragmatisch denken, was für ihn da das Richtige ist. Also was ich gebraucht habe, um das durchzustehen, ist Zucker gewesen. Ich bin ja nicht so eine Naschkatze, ne?
Du isst kein Fleisch auch, was auch ein Thema ist auf dem Weg oder generell.
Macht's
natürlich,
nicht
wenn
einfacher.
Man unterwegs ist, ist es manchmal gar nicht so einfach, da dann vernünftig was zu essen zu bekommen.
Das stimmt. Und ich bin mal mit der Tierschutzorganisation PETA in so einen Hühnerstall eingestiegen. Seitdem sage ich mir auch kein Fleisch und bitte auch keine Eier. Das macht's auch nicht einfacher in dem Land der Tortillas, so da was zu bekommen, auch morgens oder mittags schnell. Also schwierig. Aber Zucker hat mich gerettet. Muss man sagen. Ich habe 4-5 Schokocroissants am Tag gegessen. Ich glaube, das heißt auf, wie heißt das denn auf Spanisch? Napolitana de Chocolate. Sehr lecker. Also ganz viele Schokoriegel und auch ein, zwei Tafeln Schokolade war dann auch keine Seltenheit am Tag. Und das kannte ich vorher nicht. Ich war vorher einer, der nie Nachtisch gegessen hat oder groß Süßes. Auf gar keinen Fall. Aber da hat der Körper geschrien, du brauchst das jetzt, sonst kommst du nicht ans Ziel. Und das hatte natürlich dann auch die Konsequenz, dass ich habe es gesehen bei meiner Mutter nach 2 Wochen. Sie konnte den Gürtel enger schnallen. Und ich hab mir so einen Wanderbody erhofft. Ich weiß nicht, was ich mir da vorgestellt habe, aber irgendwas Schönes. Und es hat sich bei mir nichts verändert. Absolut nichts. Obwohl wir den ganzen Tag nur unterwegs waren. Aber das, das gehört dazu. Also pragmatisches Denken, einfach um ans Ziel zu kommen. Und bei mir war es der Zucker.
Ja, und manchmal ist es dann ja auch doch viel profaner, dieses, man schimpft dann auf Dinge, man zählt die Kilometer, man ist dann nicht in diesem, ja, in diesem tiefgründigen, oh, jetzt machen wir uns noch ein paar tiefsinnige Gedanken und jetzt rollen wir nochmal alles auf. Manchmal ist es ja dann auch schön, einfach gemeinsam zu fluchen oder
ja,
irgendwie.
Also eigentlich war das für mich ein Zeichen von Nähe, ja, dass man das kann. Also sie hat sich da ja so ein bisschen als Badass-Mom entwickelt, ne? Sie hat mit mir geflucht, hat sich am Wegesrand die Sachen gepflückt, illegalerweise, die es da so gab, die Weintrauben, die Feigen, die Kiwis teilweise auch. Sie hat mich geschnappt und ist weitergegangen. Wir haben keinen Ruhetag gehabt. Also sie wollte das durchziehen. Sie hat immer gesagt, was soll ich denn da machen an einem Ruhetag? Ich will doch laufen, ich will doch wandern. Ich habe ihre Fußgelenke gesehen, die waren ordentlich geschwollen. Sie ist trotzdem erstmal ohne Schmerzmittel weitergegangen. Und wir sind dann am Ende der Welt, tatsächlich da im Atlantik, haben wir so eine kleine Bucht gefunden und sind da reingesprungen, ne, in Unterwäsche. Also ich mit ihr zusammen und wir haben geschrien vor Glück, weil das so schön war. Es war kaltes Wasser und es war einer der schönsten Momente meines Lebens. Ne? Und dann sind wir ohne Unterwäsche, aber mit Pulli dann noch weitergegangen. So.
Was deine Mutter ja noch nie in der Form gemacht hat.
Nee.
Hast du geschrien?
Nee, noch nie. Nein.
Ja? Also
nein,
das hört sich jetzt so an, und man denkt, ja, wir sind ins Wasser gesprungen. Ja, normal, aber war es nicht so normal, gerade für deine Mutter nicht.
Vor allen Dingen, also die Situation war tatsächlich so, das war so eine Bucht, ein bisschen tiefer liegend. Also du musstest schon über einige Felsbrocken rüber, du musstest so ein bisschen runterkraxeln. Das war nicht ein ganz klarer Hotspot. Den hat man nur gesehen und den musste man sich erarbeiten. Und da war irgendwie ein Mexikaner gerade am Schwimmen, das haben wir gesehen. Aber alle anderen sind da auch vorbeigegangen, weil das zu kompliziert ist, nochmal runter zu gehen und so. Das hat richtig Kraft gekostet, aber das haben wir uns gegönnt. Und nein, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber dass man mit seiner über 70-jährigen Mutter da in Unterwäsche in den Atlantik springt, das ist schon besonders. Und dass wir da am Ende der Welt dann nochmal Uno gespielt haben, wie wir das jeden Abend gemacht haben. Und dass wir sogar illegal, also das war auch schön. Also ihr Ziel war ja auch in Santiago de Compostela durch die heilige Pforte zu gehen, die sich ja, Jakobustag muss auf den Sonntag fallen, am 25. Juli oder so ist das. Deshalb ist die nur alle 5, 6 Jahre offen, manchmal auch 11 Jahre. Und die Pforte war offen, aber es gab einen Security-Mann, der da stand. Und der hat für den Tag auch dicht gemacht. Also da waren jetzt alle Gruppen drin und er hat uns gesagt, no, come back tomorrow. Und da ging aber unser Flug. Und meine Mutter hat das ja gemacht, um da einmal durchzugehen. Und dann habe ich sie wirklich, dann haben wir so getan, als würden wir weggehen. Habe ich sie geschnappt, so Hand in Hand, haben wir uns umgedreht und sind an diesem Security-Mann vorbeigerannt durch die Pforte. Also wir haben eine große Sünde begangen.
Aber
und
die im
sind
gleichen
aber dann,
Moment wieder vergeben
ja,
wurde.
Ja, wie schön, die uns erlassen wurde, dadurch, dass wir durch die Pforte gegangen sind. Ja, das war schon verrückt, dass sie das so mitgemacht hat, dass sie die Starke eigentlich war, dass sie auch immer schneller war als ich und dass ich der ja, wenn war ich der Jammerlappen, ne? Der sozusagen, ja, aus, naja, also meine Situation ist so ein bisschen die, ich habe ja schon früh bei diesem Musiksender Viva angefangen mit 17, ne? Und ab dann ist immer Geld aus dem Automaten gekommen und es ging mir immer ganz gut. Und die haben immer ein Hotelzimmer bezahlt, wenn ich irgendwo war. Also es war eigentlich schon so ein bisschen bequemer in meiner Welt. Ich habe ja dann das Unbequeme gesucht, dadurch, dass ich 2016 auf einen Rettungswagen gesprungen bin. Und da habe ich alle Szenarien gesehen, die möglich sind. Und da musste ich mich ja auch wieder klein machen als Lehrling. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin großartig verwöhnt. Und ich war ja auch auf dem Mittelmeer unterwegs, ne? Ja. Und habe da Seenotrettung betrieben auf der CI-4. Also ich weiß, wie das ist mit vielen Leuten. Und wenn man wenig Platz hat und wenig Schlaf bekommt und wenn es nicht immer komfortabel ist. Aber Tatsächlich hat so Wandern und aus dem Rucksack leben und wie du das machst, ne, einfach mal die Hängematte und draußen im Freien, das hat für mich in meinem Leben nie eine Rolle gespielt, aber es ist nie zu spät, das zu entdecken.
Ja, und es gibt ja auf dem Jakobsweg, und auch den habt ihr entdeckt, irgendwann einen Rucksackservice.
Oh?
Eine Möglichkeit.
Oh ja, das dunkle Geheimnis. Ja. Wir haben uns immer gewundert, warum die Leute mit so leichten Rucksäcken unterwegs sind. Und das ist wirklich gefühlt 80% der Leute. Und haben da erkannt, ach ja, man kann das ja für 5 Euro kann man das ja zur nächsten Etappe schicken lassen. Und das hat meine Mutter dann auf jeden Fall auch mal genutzt. Ich habe es auch mal genutzt. Das hat uns ganz gut getan. Also da heißt es dann irgendwie ans Ziel kommen. Ne? Und selbst mit diesem Service hatte sie nach dem Jakobsweg, musste sie monatelang zur Physio gehen, weil sie so Schulterschmerzen noch hatte. Also das fordert und man leidet und man streitet auch mal. Aber jeder in meinem Umfeld hätte gedacht, dass wir uns viel öfter streiten, weil wir eben so unterschiedlich sind. Aber wir haben uns wirklich nur 2-mal in die Haare bekommen, dafür aber auch sehr lang, einen halben Tag lang gestritten. Und das Schöne ist, wenn man da so alles rauslässt, man merkt dann gar nicht mehr, dass man gelaufen ist, ne? Also das ist ja das, also dann hast du plötzlich so die Hälfte des Weges schon geschafft, hast dich die ganze Zeit gestritten, na gut.
Ja, aber du kannst ja auch, das ist das Schöne an dem Weg und an der Infrastruktur, kannst sagen, pass auf, jetzt gehe ich mal allein ein Stück, lauf du mal vor oder ich lauf mal vor, jeder geht dann auch in seinem Rhythmus und am Abend oder am Mittag oder was triffst du dich dann auf dem Weg wieder irgendwo, ne? In irgendeiner Herberge oder Bar oder was auch immer.
Das geht ja auch gar nicht anders, weil du hast ja dein eigenes Tempo, ne? Und es ist halt schwierig, sich da immer anzupassen. Aber ich fand auch gerade die Momente, in denen man nichts gesagt hat, ganz schön. Also, dass man plötzlich so ein Vertrauen aufbaut, dass man nicht immer die Stille füllen muss, sondern dass man die auch gegenseitig aushält. Und das war für mich dann auch so ein Zeichen. Es ging auch nicht sofort. Da passiert schon was. Das ist so ein neues Band, das sich da zwischen uns bildet.
Habt ihr ein nächstes gemeinsames Vorhaben?
Also eigentlich, naja, meine Mutter wird ja deine Mutter jetzt anrufen, ne?
Ja.
Bin ich jetzt raus aus der Verlosung.
Mal gucken, was wir dann machen in der Zeit, ne?
Ich würde mal gern mit meinem Vater los. So. Da muss ich mal gucken. Weil das kann ja dann leider nicht das Wandern sein, sondern das muss was sein, was vielleicht, ja, vielleicht nicht ganz so körperlich ist. Also der kann noch ein bisschen was, aber so mehrere Kilometer am Tag schafft er nicht. Also wenn du da eine Idee hättest, was man mit dem machen könnte, ist natürlich auch so ein bisschen, also der ist mit den Beatles groß geworden, so als Hintergrund. Der hatte auch so eine Beatles-Coverband, da hat er irgendwie war er als Sänger so aktiv. Vielleicht dann in Großbritannien, vielleicht Liverpool, sowas in die Richtung. Ja,
muss noch, oder sowas.
Mit dem E-Bike.
Ja, warum nicht, ne?
Also, naja, kurze Strecken kann er ja, ne? Ja. Aber nicht dauerhaft. Wir hatten ja so im Schnitt, also ich mit meiner Mutter war ja so 20 Kilometer mussten wir schaffen am Tag. Das ist schon.
Ja, vor allen Dingen eben ohne Ruhetag. Also wirklich jeden Tag.
Ja. Und ich habe mir auch, also da gab es ja auch diesen Moment, in dem man gedacht hat, okay, ich muss jetzt abbrechen, als sie angefangen hat, das war schon mal so ein schlimmes Zeichen, Schmerzmittel zu nehmen. Und als sie dann auch noch angefangen hat, das in immer kürzeren Abständen zu nehmen, habe ich mir wirklich Sorgen gemacht. Und da habe ich ja auch so eine Verantwortung gespürt, dass ich gedacht habe, ich muss so auf sie aufpassen. Lass uns das jetzt abbrechen, das ist nicht gut. Ich habe ihre Gelenke gesehen, wie geschwollen die sind. Ich war kurz davor abzubrechen, aber sie hatte so einen Ehrgeiz, sie war so stur. Verdammt nochmal, sie wollte auch nicht 1 Meter mit dem Taxi fahren. Dann haben wir das probiert und es ist Gott sei Dank gut gegangen. Aber ich habe so das Gefühl, der Weg hätte nicht 1 Meter länger sein dürfen. So, wir haben das so, es ist wirklich wie in so einem schlechten Film, dass man es wirklich so mit der allerletzten Reserve noch so über die Ziellinie schafft. Und so ein Kraftakt war das für uns. Aber wie gut, dass wir das gemacht haben. Und ich merke auch, dass das eben ein Thema ist. Also nicht der Jakobsweg an sich, das sowieso, der hat eine gewisse Faszination. Aber da sagt ja jeder, ich bin den Weg gegangen, ich muss jetzt ein Buch drüber schreiben. Ich glaube, dieses Thema, dass man nochmal mit den alternden Eltern was unternimmt und das muss eben, und das finde ich wichtig zu sagen, das muss eben nicht der Jakobsweg sein, ne? Das kann auch was anderes sein. Nur, dass man rauskommt, vielleicht auch mit einem einzelnen Elternteil das unternimmt, würde ich jedem jetzt sagen, traut euch, das einfach zu machen, weil die Antworten, die man da bekommt, sind immer überraschend. Und das lohnt sich immer. Ich hatte auch echt Schiss, ich wusste nicht, ob das funktioniert, ob diese Nähe, ob ich das, also ich war wirklich aufgeregt. Ich hätte mich auch gefreut, wenn sie einen Tag vorher angerufen hätte, nee, wir machen das jetzt nicht. hätte ich erstmal durchgeatmet und okay, ich muss das nicht machen, aber es war so ein Geschenk und es hat sich so gelohnt. Und ich glaube, diesen Schritt zu wagen, das ist für viele schon zu viel und dann ist es doch irgendwann zu spät. Und vielleicht kann man da so ein kleiner Funken sein, dass es sich lohnt, so die Eltern im Alter nochmal ganz neu kennenzulernen, nochmal ganz anders kennenzulernen. Ich habe mal so eine Grafik gesehen, ne? Das ist wirklich erschreckend. Also ab dem Moment, ab dem man auszieht, wenn du das vergleichst, wie viel Zeit du vorher mit deinen Eltern verbracht hast und wie viel Zeit danach nur noch da ist, so an Wochenenden, an Feiertagen und es wird per se immer weniger, dann ist es wirklich erschreckend, das mal so zu sehen. Und man kann da aber, das ist ja nicht Gott gegeben, sondern da kann man entgegenwirken und da kann man auch mal ausbrechen aus dieser Struktur und das tut so gut.
Vielen Dank, Tobi, für den Impuls, ja, für die Botschaft, die glaube ich tatsächlich eine sehr wichtige ist. Ja, wir haben vorher schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich war auch jetzt im Februar zumindest 2 Tage mit meiner Mutter unterwegs, was natürlich nichts ist im Vergleich zu der längeren Zeit mit all den Vorteilen, die eine längere Zeit ja auch hat. Du hast das ja beschrieben, sehr schön. Aber auch das war schon echt schön. Also sagen, pass auf, wir machen hier mal was gemeinsam. Wir lassen uns mal aufeinander ein, weil ich kann das so nachempfinden, dieses, ey, wie soll ich das mehrere Tage mit meiner Mutter aushalten? Ich habe schon nach einigen Stunden, denke ich immer schon, es reicht. Mhm. Ja. Aber gerade auch, wenn man zu zweit ist, wenn da nicht noch jemand anderes dabei ist, lässt du dich, glaube ich, auch wirklich nochmal anders aufeinander ein. Und wenn du weißt, wir sind hier eine Schicksalsgemeinschaft, ja auch für mehrere Wochen in deinem Fall, gehst du ja auch nochmal anders, vielleicht ein bisschen milder daran. Das heißt, nimm dich mal zurück selbst, ne? Und lass das mal geschehen und sei mal ein bisschen milde auch. Altersmilde ist man ja selbst, wird man ja selbst auch ein bisschen.
Total. Und das ist auch ein Impuls, den man mitgeben kann. Man ist, ich finde, man ist oft zu streng gegenüber den eigenen Eltern. Und die müssen partout Vorbild sein und müssen irgendwie perfekt sein und so. What the fuck?
Du merkst ja auch selber irgendwann, dass du das dann, wenn du Vater wirst oder Eltern wirst, wenn du selber in so ein Alter kommst, kriegst du ein ganz gutes Gefühl dafür, dass merkst du selber irgendwann, ey, ich weiß ja selber, ich bin jetzt, weiß ich nicht, Mitte 40, gehe auf die 50 zu, ich hab's ja selber noch nicht verstanden, das Leben. Klar, dass man nicht mal alles richtig macht, dann auch als Eltern. Und das gehört, glaube ich, auch dazu, ein bisschen so eine Milde zu entwickeln, dann auch gegenüber den eigenen Eltern.
Ja,
Verständnis
das,
auch.
Das ist so eine Erkenntnis. Also ein Beispiel war hier Fleisch essen. Ne? Mhm. Sie ist die größte Tierfreundin, krault jedes Tier durch da auf dem Jakobsweg und überhaupt für mich eine sehr, sehr große Tierfreundin, die trotzdem Fleisch isst, obwohl sie nicht weiß, wo das herkommt. Ne? Und da ist man oft, also es war für mich so ein Missverhältnis. Und das habe ich dann aber sehr emotional natürlich angesprochen. Das war ein Streitauslöser beispielsweise. War ich total ungerecht. Ist total ungerecht, sie darauf irgendwie zu reduzieren und von ihr zu verlangen, dass sie da tunlichst perfekt ist. Das habe ich für mich erkannt. Das müssen die Eltern eben nicht sein. So, lass sie doch mal, atme mal durch. Es ist okay und guck dich mal selbst an. Du bist alles andere als perfekt.
Tobi, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch. Wir tauschen gleich Telefonnummern aus, beziehungsweise die unserer Mütter.
Ja.
Und ich wünsche dir und deiner Mutter und deiner Familie alles Gute.
Vielen Dank.
Für all das, was da noch so kommt.
Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ob und wie das nun mit einem größeren Abenteuer mit den eigenen Eltern noch klappen kann oder mit den eigenen Kindern, ist natürlich auch immer individuell von der Situation abhängig. Mir gefällt auf jeden Fall diese Botschaft von Tobi, die er mit dieser Geschichte sendet, sehr. Alle Infos zu dem Buch Leichtes Herz und schwere Beine, was natürlich nochmal etwas ausführlicher von den Erlebnissen unterwegs erzählt, diese Infos findest du in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet und den du abonnieren kannst unter christoförster.com/frei-raus. Ich war übrigens auf der Premierenlesung im Hamburger Ohnsorgtheater mit meiner Mutter. Und tatsächlich haben Tobis Mutter und meine Mutter nicht nur Nummern ausgetauscht mittlerweile, sondern sogar schon telefoniert. Also Tobi und ich sind gespannt, was die beiden miteinander aushecken. Einige wenige weitere Lesungen wird es noch geben. Die Links dazu packe ich dir auch in den Newsletter.
Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören, vielleicht schon am Freitag zur kurzen Ausgabe aus der Try-Day-Reihe, wo ich immer ein Tagesexperiment vorstelle, was gar nicht unbedingt nur im Outdoor-Bereich in dieser Welt spielt, sondern auch was ganz anderes sein kann. Ich probiere dann was aus und teile meine Erfahrung, teile diese Idee im Podcast. Und nächsten Dienstag gibt's dann die nächste große Freiraus-Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit.